Es wird emotional, denn das Kölner Stadtmuseum macht bald wieder aus und dieser Prämisse möchte das Stadtmuseum den Menschen künftig die Kölner Stadtgeschichte vermitteln. Und ich bin sehr froh, heute einen besonderen Gast zu haben, nämlich Stefan Lewe-Johann vom Kölnischen Stadtmuseum.
Hi Willem, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, freut mich. Du bist Kurator hier am Stadtmuseum, einer von zwei Kuratoren, wenn ich richtig liege. Mal so für ganz Unwissende, was ist ein Kurator eigentlich?
Also, was sich hinter diesem Wort, was sich dahinter verbirgt, ist im Grunde genommen die Funktion derjenigen, die die Ausstellung machen. Also der Herr Pries, Sascha Pries und ich, wir sind damals damit beauftragt worden, die neue Dauerausstellung des Stadtmuseums zu machen. Und Kurator, da steckt ja auch so ein bisschen das lateinische Wort curare drin, also sich kümmern oder pflegen. Im Museum gibt es da zwei Formen, also einmal das Kuratieren von Ausstellungen, das heißt für eine Ausstellung zuständig zu sein, aber es gibt auch den Sammlungskurator oder die Sammlungskuratorin, die die Sammlungen pflegt, betreut und erforscht. Das sind so die Aufgaben, die ein Kurator oder eine Kuratorin haben.
Interessant. Wenn es dann zwei gibt es da manchmal Streit, wenn man sagt, ich möchte die Vase dort haben und der andere sagt dort.
Ja, also Streit gibt es natürlich auch immer wieder oder Meinungsverschiedenheiten, man diskutiert viel miteinander. Ich glaube, das ist so die meiste Zeit, gerade so in der Vorbereitungsphase, wo so die Ideen zusammengeknüpft werden und ganz viel überlegt wird. Das sind dann, da passiert natürlich viel, da kommt man auch mal aneinander, aber wir finden da immer sehr, sehr schnell wieder zueinander. Und am Ende muss man ja sagen, das Wichtige in so einem Prozess ist es, dass am Ende das Ergebnis stimmt und wir ein gutes, ich sag jetzt mal ganz platt, ein gutes Produkt entwickeln. Und das ist dann eben in dem Sinne die Ausstellung, die dort entwickelt werden soll. Und wenn dann die Vase an der anderen Stelle viel, viel besser aussieht und die Argumente stimmen, dann ist entweder der eine oder der andere total zufrieden damit. Oder am besten sind beide zufrieden damit. Ja, genau.
Ja, wie gesagt, im Intro gesagt, es wird emotional. Es hat ja auch einen Grund, warum die Dauerausstellung neu eröffnet wird, denn das Kölnische Stadtmuseum hat gezwungenermaßen ja einen Standortwechsel bezogen, jetzt vom Zeughaus in die Minoritenstraße ins ehemalige Haus Sauer. Was sind da so die Hürden gewesen? Was ist jetzt anders, als es früher vielleicht im Zeughaus gewesen ist?
Also erstmal wird mir immer wieder klar, wie lange das schon her ist. Das war im Sommer 2017, wo ich dann auch, ich hatte an dem Tag, ich weiß das noch wie heute, es ist so ein bisschen, naja, mein Trauma sozusagen, unser Archiveinsturz, wenn man so will. Ich hatte einen Lehrauftrag an der Kölner Uni und kurz davor, morgens früh um 8, rief mich unsere Hausverwaltung an und sagte, du Stefan, du musst mal herkommen, wir haben einen Wasserschaden. Er sagt, ja, ich habe jetzt hier noch Lehrauftrag und dann komme ich ins Stadtmuseum. Und als ich dann da gewesen bin im Zeughaus, ist mir erstmal deutlich geworden, wie verheerend das gewesen ist. Also das war jeder, also die meisten kennen vielleicht das Zeughaus noch. Beide Stockwerke waren völlig durchnässt. Wir haben keine Objektschäden oder so oder dergleichen gehabt. Aber es hieß dann erstmal anpacken und wir haben über Wochen, Monate die Objekte evakuiert, eingelagert und in Sicherheit gebracht. Und es war relativ schnell klar, dass wir hier kein neues Museum mehr aufbauen können, in der Hinsicht, dass die ganze Ausstellungsarchitektur völlig zerstört gewesen ist. Und das war dann für uns, ja, ging dann zu zweit, also der Sascha und ich, haben dann relativ schnell versucht auch zu überlegen, wie können wir denn jetzt hier weitermachen. Wir haben auch schon erste Konzeptideen, aber dann noch fürs Zeughaus erstellt. Und als dann im Dezember 2018 der Rat entschieden hat, dass wir hier in das ehemalige Haus Sauer, was zu dem Zeitpunkt ja leer stand, ziehen sollen, wurden die Karten eigentlich neu gemischt. Und jetzt zu deiner Frage. Es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, ein Haus oder ein Museum und eine Ausstellung in ein existentes, in eine Architektur zu bauen, die schon da ist und die aber auf der nächsten Ebene auch gar nicht für Museum gedacht ist. Weil wenn man sich überlegt, so ein Museum braucht im Grunde genommen große Flächen, hohe Decken. Wir haben weder große Flächen, wir haben noch hohe Decken. Also allein das war schon mal eine sehr, sehr große Schwierigkeit, hier ein Museum reinzubauen. Und dazu kam dann eben noch, dass wir ganz, ganz viele Geschosse haben. Und das machte es schwer, hier ein Museum reinzuplanen. Aber ich finde, dass das, und das nimmt ja Formen an, dass uns das gut gelingen wird, hier ein für Köln doch sehr spannendes Museum wieder neu entstehen zu lassen.
Das Interessante ist ja, wenn ich mich recht erinnere, weil es ist ja wirklich schon was her, wo auch ich im alten Standort des Stadtmuseums war, die Ausstellung war chronologisch sortiert. So wie mein Podcast ist ja weitestgehend auch ist, mit Ausnahme der kleinen Schnipselfolgen, wo ich immer hin und her springe. Ihr wollt aber einen ganz neuen Ansatz gehen, eben nicht mehr von der Steinzeit bis eben Corona, sondern eben die Stadtgeschichte emotional aufarbeiten. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, man muss ja das sagen, die alte Ausstellung im Zeughaus, die 2017 zu Schaden gegangen ist, die war aus den 80er Jahren, also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wurde die konzipiert und war aus unterschiedlichen Gründen bis 2017 so eben erhalten geblieben. So. Und wir haben den Wasserschaden, diesen wirklich sehr schlimmen Wasserschaden eigentlich so versucht, für uns positiv zu nutzen, also so einen positiven Turn draus zu nehmen und die Chance darin gesehen, Stadtgeschichte einfach anders zu erzählen. Und zwar nicht überwiegend chronologisch. Wir können ja gleich nochmal darüber reden. Wir machen das natürlich auch an einer Stelle chronologisch, weil es das, glaube ich, meines Erachtens nach braucht. Aber überwiegend mittels Fragen. Also wie muss man sich das im kuratorischen Arbeiten vorstellen? Wir sind halt relativ schnell hingegangen und haben uns überlegt, was sind denn die Ereignisse, die auf jeden Fall in diesem Museum erzählt werden müssen, die einfach zentral für die Kölner Stadtgeschichte sind. Was sind die Objekte, die wir auf jeden Fall zeigen müssen? Und aus dieser Melange heraus haben wir uns ein Ordnungssystem überlegt, weil klar war auch von der Architektur her, wir können nicht durchgehend chronologisch erzählen. Das haben wir ja übrigens im Zeughaus auch nicht gemacht, sondern im Erdgeschoss haben wir chronologisch erzählt und im ersten Obergeschoss war das dann auch thematisch bezogen. Aber wir haben immer wieder hin und her überlegt und auch heiß diskutiert, was ist denn das Ordnungssystem? Und sind dann, es war ein Prozess über Wochen, Monate, sind dann zu diesem Ordnungssystem der Fragen und der emotionalen Fragen, und da kommen wir wieder zu deinem Einstieg. Heute wird es emotional. Ja, es sind emotionale Fragen, anhand derer wir versuchen, die Kölner Stadtgeschichte episodenhaft zu erzählen. Das sind die Fragen, worauf haben wir Lust? Was macht uns wütend? Was macht uns Angst? Worauf hoffen wir? Was lieben wir? Aber eben auch etwas weiter gefasste Fragen wie, woran glauben wir, um das Thema Religionsgeschichte in Köln ein bisschen zu erzählen? Was verbindet uns? Also das Thema Verbundenheit als Gefühl, was da auch mit klingt. Aber da wird zum Beispiel dann so Themen wie Handelsmetropole Köln erzählt, weil Handel verbindet, Mediengeschichte, Medien verbinden. Das, auch der Rhein wird dort erzählt als Wirtschaftsweg, aber eben auch als emotionales Symbol dieser Stadt und des Rheinlandes. Oder Themen wie Brücken. Brücken sind verbindende Elemente in dieser Stadt.
Im wahrsten Sinne, ja.
Im wahrsten Sinne. Oder auch das Thema, was bewegt uns. Also das sind die insgesamt 8 Fragen, die wir erzählen. Was bewegt uns? Da geht es dann so um Fortbewegung, Köln als Wiege der Motorisierung. Da braucht es das Thema. Aber auch das Thema Migration, wie kommen Menschen eigentlich nach Köln, warum kommen Menschen nach Köln, warum verlassen Menschen Köln, das erzählen wir an diesen Stellen. Und dann natürlich auch, was bewegt uns, die Züge, die Paraden, die Umzüge hier in Köln ganz besonders. Also das so als kleine Sneaks in die einzelnen Räume, ist das so unser Konzept, wie wir hier in Zukunft die Kölner Stadtgeschichte neu erzählen werden. Und ja, ich habe das gerade ja schon gesagt, es wird auch einen chronologischen Raum geben, einen Raum, in dem die Leute die zentralen Objekte unserer Sammlung als Auftakt sehen können. Und dort kann man in einem kleinen Walk entlang dieser zentralen Objekte, da findet sich natürlich das Stadtsiegel, da findet sich der Verbundbrief, da kann man dann eben vom vorrömischen und römischen Köln über das Mittelalter, die frühe Neuzeit, das französische Köln, Preußen, bis ins Jahr 2020 in die Corona-Pandemie gehen.
Interessant, ich sehe da nämlich 2 große Herausforderungen. Erstens habt ihr 100.000 Objekte. Ich habe mal gelesen, einmal 500.000, manchmal sind es 83.000. Und die Fragen können sich auch zum Teil überschneiden. Das sind ja, glaube ich, dann auch Diskussionen vielleicht gegeben. Also jetzt mal so mit zwinkernem Auge, was lieben wir und was macht uns Angst, fällt mir der 1. FC Köln ein. Weil das eben beides erfüllen könnte.
Ja, ja, also das sind genau zwei der Fragen oder zwei der Probleme und Herausforderungen, die du da genannt hast, die für uns jeden Tag diskutiert worden sind. Wir haben wirklich einen Bestand von knapp 500.000 Objekte. Dazu zählen neben den Objekten, also neben Gegenständen, der größte ist ein Karnevalswagen, der kleinste ist vielleicht ein kleiner Pin. Kleinste kann ich dir gar nicht sagen, was das kleinste ist. Aber eben auch Papier, also man denke an Fotos, an Plakate, an Kupferstiche und Bücher. Kohlhoffsche Chronik beispielsweise, die 1499 als erstes Druckwerk hier in Köln entsteht. Das sind alles Objekte, die sich in unserer Sammlung finden. Das sind alles Objekte, die auch ihre Berechtigung hätten, ausgestellt zu werden. Aber wir haben nur 750 Quadratmeter und können auf diesen 750 Quadratmetern nur ungefähr 650 Objekte wirklich zeigen. So. Und eine unserer selbst auferlegten Aufgaben, die wir uns gegeben haben, war, auch Geschichten zu erzählen, die die Leute vielleicht vorher noch nicht kannten. Natürlich, ich habe gerade den Verbundbrief genannt, der gehört natürlich ins Stadtmuseum. Aber wir wollten bewusst auch versuchen, Geschichten zu erzählen, die bislang in der Dauerausstellung des Stadtmuseums noch nicht stattgefunden haben. So, das ist das eine, also eine Auswahl zu treffen aus diesem unfassbaren Universum an Objekten. Und das andere ist, wo verorte ich es? Du hast recht, momentan macht mir der FC Angst. Ja. Ja. Aber wir haben das so gelöst, dass der FC zum Beispiel im Raum, woran glauben wir, kommt. Weil man kann neben den Religionen natürlich auch an andere Dinge glauben. Und wo passt Religion und FC mehr zusammen als hier? Oder in Fußball, Tat. Religion und Fußball vielmehr.
Ne? Was, wir gehen was ja passiert auch immer damit? Im Kölner Dom, ne? ihren FC-Gottesdienst.
Genau. Oder das Thema Geld, auch das findet sich dort. Da haben wir mal die Möglichkeit, so ein bisschen die Geldgeschichte Kölns anhand der Frage, woran kann man eigentlich glauben? Das System Geld ist ja ein System, an das man, das nur funktioniert in dem Moment, wo wir daran glauben, weil sonst ist es Papier, Metall. Mehr ist das
oder nicht. Oder sogar nur digitale Zahlen.
Ja, oder nur digitale Zahlen, genau. Und wir zeigen daran unsere tolle Münzsammlung und die Münzgeschichte Kölns. Aber ja, exakt, ich gebe dir komplett recht, es war für uns schwierig, Objekte wirklich auch ihren Räumen zuzuordnen. Es gibt zum Beispiel ein ganz, ganz, für mich ganz spannendes Objekt, ist der Rucksack eines syrischen Flüchtlings. Mhm. Der kam 2014 mit diesem Rucksack bepackt über das Mittelmeer nach Europa, nach Deutschland, nach Köln. So, wir haben diskutiert, wo gehört dieser Rucksack? Wir wollten diese Geschichte unbedingt erzählen, aber wo gehört der hin? In den Raum Angst, weil er aus Angst geflohen ist, oder in den Raum Hoffnung, weil er Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein sicheres Leben in seine Flucht gezogen hat. Wir haben das so gelöst, dass der mehr oder weniger am Scheidepunkt, so zwischen beiden Räumen steht. Und aber so diese Diskussion konnten wir ganz viele führen. Oder nehmen wir die Reliquienbüste der heiligen Ursula aus St. Ursula. Die kann man in den Raum Glauben stecken, weil man an Reliquien ja glauben muss. Aber man kann sie genauso gut in den Handel stecken, weil es ein Wirtschaftsfaktor ist, der Reliquienhandel.
Klar, ja.
Wir haben zwei Büsten, deshalb finden die sich in beiden Räumen.
Ja, und so. Selbst wenn genug Knochen haben wir ja von denen.
Ja.
Das waren bisher alles natürlich Konzepte, die auch gut verständlich sind, die Sinn machen. Aber wie sieht das jetzt in der Realität, in dem Raum selber aus, physisch?
Ja, das war wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, dieses Kaufhaus Sauer, in dem übrigens die wenigsten Leute schon mal gewesen sind, mit denen ich hier mal durchs Haus gegangen bin.
Ich ja auch nicht, wie du weißt.
Ja, genau, also ich auch nicht. Ich glaube, das ist weit über unserer über unserem Preisniveau gewesen. Also ein Kaufhaus ist einfach nicht dafür gedacht, hier ein Museum reinzubauen. Und das war auch unsere Schwierigkeit. Und uns war sehr, sehr schnell klar, dass wir das nicht alleine schaffen. Und deshalb gibt es in der Museumslandschaft sogenannte Szenografiebüros. Da sitzen Innenarchitekten, da sitzen Grafiker, da sitzen Designer. Und wir sind mit den Ideen, die wir hatten, sind wir in einen Wettbewerb gegangen und haben darum gebeten, dass Büros sich mit dieser Idee und dem Raum einmal befassen und um zu gucken, wie schaffe ich das eigentlich, das irgendwie in den Raum zu bringen. Weil wir haben nicht, wie in anderen Museen, dass du einen freien Gang hast, dass du von Raum zu Raum gehen kannst, sondern wir haben ja ganz freie Flächen gehabt. Und mit diesen Aufgaben haben sich die Büros auseinandergesetzt und dann gab es einen Wettbewerb. Und der Gewinner, das ist Neo Studio, ein Büro aus Berlin, die wirklich ein für uns sehr überzeugendes Konzept erstellt haben. Mit denen sind wir seit Anfang 2020, April 2020. Das ist auch so eine Herausforderung gewesen, diese Ausstellung genau parallel zu Corona zu machen, sind wir in die Planung gegangen. Und wie muss man sich das vorstellen? Also die Besucherinnen und Besucher können das ja in ein paar Tagen dann auch erfahren. Es gibt in der Ausstellung 4 Etagen, das Foyer jetzt mal abgezogen, 4 Etagen, in denen Stadtgeschichte erzählt werden wird. Und die Besucherinnen und Besucher kommen in die Etagen immer ins Zentrum rein und dann gibt es im Zentrum der Etage einen kreisrunden Raum, in dem, wir haben das arbeitsmäßig Reflexionsraum genannt, in dem sie sich mit den auf der Etage gestellten Fragen erstmal so selbst auseinandersetzen können. Denn das ist auch etwas, was aus unserer Sicht her für dieses Konzept spricht, emotionale Fragen zu stellen. Klar, wir sind in Kölle, du bist hier Vöhl, da geht nichts ohne Emotionen. So, das ist das eine, aber das andere ist, jeder von uns kann Antworten auf diese Fragen stellen, Antworten auf diese Fragen geben. Mhm, also jeder kann sagen, was ihm Angst macht oder ihr Angst macht. Mein 5-jähriger Sohn, genauso wie die 95-jährige Oma. Die Antworten sehen völlig unterschiedlich aus. So, also jeder kann sich in diesen Reflexionsräumen, da gibt es dann auch ein schönes, gemütliches Sitzmöbel, kann sich selbst mit diesen Fragen auseinandersetzen und sieht eigentlich die Ausstellungsflächen noch gar nicht, sondern wird nur mit diesen Fragen in Berührung gesetzt. Was die Besuchenden allerdings sehen können, sind Objekte von einer Gruppe, mit der wir diskursiv mit diesen Fragen umgegangen sind. Da können wir gleich vielleicht nochmal was zu sagen. So, und wenn man sich da mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, dann geht man hinter diese Einbauten, kriegt dann erst nochmal einen kleinen Hinweis darauf, worum geht es denn mittels Text, also woran glauben wir. Und da fängt dann erst die Geschichte an. Da geht es dann, wenn man den Raum, woran glauben wir, betritt, sieht man erstmal die Museumsobjekte. Das ist zwar alles offen, aber offen gestaltet, aber man sieht es trotzdem nicht so zu 100%. Und da geht es dann in dem Raum, woran glauben wir, an die Religionsgeschichte in Köln. Es geht um Köln als christliche Stadt. Es geht um den Protestantismus. Es geht aber auch um die Veränderung Kölns. Also denke man nur an die 1950er Jahre, wo durch Arbeitsmigration auch viele muslimisch gläubige Menschen nach Köln gekommen sind. Welche Ausprägung hat das denn auf Köln? Also eine der frühesten Moscheen in Deutschland wird in Köln in der Küffhäuserstraße eingerichtet als Hinterhofmoschee, die sogenannte Barbarossa-Moschee. Auch wahnsinnig spannend, dass Friedrich Barbarossa Namenspate für eine Moschee geworden ist.
Deshalb, weil er ja selbst ins Heilige Land ziehen wollte.
Ja.
Nicht erfolgreich natürlich, wie wir wissen.
Ja. Dann geht es in dem Raum natürlich auch um das Judentum. Köln, 321 nach Christus, die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Köln, damit die älteste jüdische Gemeinde Deutschlands, haben wir ja 2021 erst noch groß gefeiert. Und gleichzeitig verfügt das Stadtmuseum über eine große Judaikersammlung, die in den 20er Jahren angeschafft worden ist. Also das wird dort gezeigt. Und die anderen Themen, die ich gerade schon genannt habe, kreisen uns so ein bisschen um den Raum Glaube, wo es dann um das Geld und den FC und um Ideologien auch geht. Also so funktionieren diese Stockwerke.
Interessantes Konzept eben, das zu nutzen, was einem eben zur Verfügung steht.
Also so funktionieren dann diese Stockwerke. Und dabei war Neo Studio als Agentur natürlich wahnsinnig wichtig, weil wir ganz, ganz viele bauliche Herausforderungen mit diesem Gebäude hatten. Was man jetzt nicht mehr sieht, sind Säulen, die eingebaut werden, die versteckt werden. Also dieses Gebäude, so wie ich das erste Mal 2018 betreten habe, im Vergleich zu heute erkennt man das Gebäude nicht wieder. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das erste Mal in diesem Gebäude gewesen bin, da lag noch so ein grüner Teppich, überall waren noch die Verkaufsstände, Umkleiden. Ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan, den Gedanken zu fassen, da ein Museum reinzubauen. Und jetzt, einige Jahre später, wenn man über die Baustelle gegangen ist und jetzt die fertigen Einbauten sieht, die Objekte, da ist das erstmal so, wird das so griffig, was das eigentlich für ein Weg gewesen ist und wie sich dieses Gebäude auch entwickelt, verändert hat. Das war wahnsinnig spannend.
Diese baulichen Darstellungen und auch die Herausforderungen an so einem Gebäude ist natürlich herausfordernd für euch als Museum gewesen, aber es können sie auch für einige Besucherinnen oder Besucher herausfordernd sein. Wie habt ihr da geschaut, dass allen Menschen der Zutritt zum Museum möglich ist? Also auch ins Gebäude hinein, aber auch in der Interaktion mit den Ausstellungsobjekten.
Das war uns, also aus dem Kuratorenteam, eine ganz, ganz wichtige und zentrale Aufgabe oder auch ein Anliegen. Denn wir kannten das aus dem Zeughaus und aus der Alten Wache. Diejenigen, die sich erinnern können, die Alte Wache bei Sonderausstellungen war die für Gehbeeinträchtigte, für Rollstuhlfahrer einfach nicht zugänglich, weil es keinen Aufzug gab. Und diese Lücke, die wollten wir einfach füllen, sowohl baulich. Gibt das Gebäudehaus Sauer schon her. Es gibt einen schönen Aufzug, der durch alle Geschosse fährt. Es gibt einen Lastenaufzug, das heißt rollstuhlfahrende Personen, Menschen mit Rollator, die kommen gut von Stockwerk zu Stockwerk. Also baulich lässt sich das Gebäude gut erschließen, auch für beeinträchtigte Personen. Aber das war uns nicht genug. Und deshalb werden wir in Zukunft hier für blinde und sehbeeinträchtigte Besuchende, für Gehörlose oder hörbeeinträchtigte Personen ein großes Angebot schaffen. Das heißt, blinde und sehbeeinträchtigte Personen werden durch das Museum geführt. Es gibt einen Multimedia-Guide, das heißt, die werden auch akustisch geführt. Die kriegen die Objekte beschrieben, die sie nicht sehen können. Die können Objekte anfassen. Wir haben beispielsweise die gerade schon erwähnte Reliquienbüste der heiligen Ursula, die haben wir 3D gescannt, aufwendig in einem Scanverfahren digital, und die ist in Holz nachgefräst worden. Cool. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher können die anfassen. Natürlich nicht nur sehbeeinträchtigte Personen, sondern auch du und ich. Ich habe zum Beispiel noch nie vorher in eine dieser Büsten reingeguckt. Die kann man ja oben öffnen. Das ist total spannend und das ist da jetzt halt einfach möglich und bringt die Objekte nochmal auf eine andere Ebene. Wir haben an vielen Stellen Braille vorgesehen. Das heißt, Sehbeeinträchtigte können Texte mittels Braille-Text, also Punktschrift, lesen, also mit der Hand. Und so wollen wir einfach noch mehr ein Museum für alle sein, wo jeder und jede sich wiederfindet und an die Kölner Stadtgeschichte erleben kann.
Mit allen ist ein gutes Stichwort, weil in eurer Konzeptbeschreibung steht auch, dass ihr mit Partnerinnen und Partnern aus der Stadtgesellschaft zusammengewirkt habt bei der Erstellung dieser Ausstellung. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Dafür gehen wir nochmal in diesen Reflexionsraum mit diesem schönen Sitzmöbel zurück, weil dort findet sich eigentlich das Ergebnis dieser Arbeit. Also als wir diese Fragen erstellt haben, es gibt natürlich, das muss man dazu auch sagen, es gibt noch wahnsinnig viele andere Emotionen, mittels derer man sich der Kölner Stadtgeschichte oder generell der Geschichte widmen und nähern könnte. Aber wir müssen, und das ist kuratorische Aufgabe, Auswahl treffen. Dieses typische Kill Your Darling, das fängt bei Fragen an und hört bei Objekten auf, die dann irgendwann keinen Platz haben. So wird es beispielsweise, und das ist uns ein ganz, ganz, ja, das ist schmerzlich, aber der Kölsche Bur beispielsweise wird in der Ausstellung nicht zu sehen sein, weil er schlicht und ergreifend nicht reinpasst. aber zurück zu deiner Frage. Diese Fragen, die wir entwickelt haben, da geben wir natürlich nicht die Antworten drauf. Wie vermessen wäre das denn, wenn wir zwei, der Sascha Pries und ich, diese Fragen beantworten würden oder nur beantworten würden? Und deshalb war es uns ein Anliegen, einfach mit der Kölner Stadtgesellschaft ins Gespräch zu kommen. Und so gibt es so sind wir auf die Suche gegangen nach Leuten, die Bock drauf hatten, mit uns Museumsarbeit zu machen und mit uns dieses Museum auch teilweise an Stellen zu gestalten. Und das wurde dann eine ganz, ganz bunte Gruppe aus Kölnerinnen und Kölnern, die unter dem Begriff KölnexpertInnen diese Workshops gemacht haben. Und um mal so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, die jüngste Teilnehmerin war 11, die älteste war 91. Es waren junge, alte Männer, Frauen, unterschiedliche Sexualitäten, unterschiedliche Herkünfte. Natürlich bildet das nicht die Gesellschaft einer Millionenstadt ab, aber es gibt eine Bandbreite an Einblicken. Und mit denen haben wir Workshops gemacht, gemeinsam mit dem Museumsdienst, und diese Fragen diskutiert. Also wir haben denen diese Fragen gegeben und die sollten die beantworten. Woran kann man glauben? Was kann einem Angst machen? Und aus diesen die haben diese Antworten dann gegeben. Und dann war eine nächste Aufgabe, dass wir denen gesagt haben, so, jetzt habt ihr hier eine Bandbreite an Antworten, die man geben kann. Geht doch mal zu euch nach Hause, überprüft euch selber und auch euren Hausstand und schaut mal, ob es Objekte bei euch gibt, die Antworten auf diese Fragen sein könnten. Und dann sind die in dem nächsten Workshop wiedergekommen. Es gab dann einen großen Kreis und jeder hat seine Objekte vorgestellt und seine Geschichten dazu. Das ist teilweise wahnsinnig emotional geworden. So ist eine Teilnehmerin beispielsweise bei der Frage, was verbindet uns, mit Boxhandschuhen gekommen. Mhm. Wo ich dachte, okay, Boxhandschuhe ist jetzt, hast du gerade genau das Gegenteil von verbinden, ist eher
naja. Eine Verbindung stellt das schon her, ne? Aber eine schmerzhafte
mitunter. Genau, und sie sagte, ja. Ich selber bin hier zugezogen, ich komme nicht aus Köln, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist in Kickbox-Verein gegangen, um Kontakte zu knüpfen. Und über den Sport habe ich Kontakte geknüpft. Eine andere Teilnehmerin ist bei der Frage, was einem Angst machen kann, mit ihren Weisheitszähnen gekommen, die sie gezogen bekommen hat. Und hat gesagt, ich habe wahnsinnige Angst vom Zahnarzt. Also um einfach mal zu zeigen, diese Fragen sind keine historischen, oder diese Antworten sind keine historischen, aber sie geben uns einen Einblick in das Empfinden, Befinden der Kölnerinnen und Kölner und uns vielleicht auch so ein bisschen Denkanstöße, wie man solche Fragen beantworten kann. So, und diese Objekte, die kann man eben in diesen Reflexionsräumen sehen und kann sich die Geschichten der Leute auch anhören, denn es gab dann Interviews und dann erzählen dir und mir sozusagen die Teilnehmerinnen ihre Geschichten und ihre Antworten sozusagen auf diese Fragen.
Sehr schön, ich bin ja auch immer ein Riesenfan von Zeitgeschichte. Nun sind Objekte eine Art und Weise, wie Menschen am Museum interagieren können mit dem sogenannten Objekten natürlich. Gibt es noch andere Möglichkeiten vielleicht im Zuge der Digitalisierung, dass da in der Museumspädagogik neue Sachen gekommen sind oder interaktive Elemente vielleicht?
Ja, also nochmal rückblickend auf das Zeughaus. Es war ja schon es hat schon so ein bisschen eine Patina auf lag so ein bisschen auf dieser Ausstellung mit wenig Digitalem. Also ich kann mich daran erinnern, dass das Digitalste war, glaube ich, ein Film des 1000-Bomber-Angriffs, der über einen Bildschirm lief. Und wir haben auch das zum Anlass genommen, hier natürlich neue Vermittlungselemente mit einzustreuen. Die Zeit hat sich weiterentwickelt. Und jeder kennt das große, wirklich zentrale Stadtmodell, wo jede Schülerin und jeder Schüler einmal dran gestanden hat und mit großen Augen meistens. Selbst ich stehe da heute noch vor und denke, boah, Wahnsinn.
Ich auch.
Da gibt es beispielsweise in Zukunft eine Augmented Reality. Das heißt, was heißt Augmented Reality? Die Besucherinnen und Besucher können mit einem Tablet sich dieses Modell angucken. Sie stehen an dem Modell und sehen das dann auch auf dem Tablet. Aber auf dem Tablet wird das Modell ergänzt durch weitere Informationen, durch Animationen, so beispielsweise wie hoch ist das Müllaufkommen im Laufe der Geschichte. Und dann sieht man, wenn man sich diese Frage stellt, wie dann ein Zeitstrahl über dieses Modell geht und im Laufe der Zeit immer mehr Müll auf dieses Modell fällt. Ich habe das, als ich das erste Mal gesehen habe, war total abgefahren. Ich habe einen Schreck bekommen, weil ich dachte, nein, das kann nicht. Ne? Also das so als eine Frage. Oder wo laufen die Stromversorgungen in Köln heute? Also mal so ein bisschen archäologisch daran zu gehen. Und das alles auf der Oberfläche und vor dem Hintergrund dieses Stadtmodells. Auch an anderen Stellen versuchen wir durch sogenannte Gamification, also durch Spielelemente, Stadtgeschichte und unsere Inhalte so ein bisschen auf spielerische Art und Weise zu erzählen. Im Raum Lust beispielsweise, also worauf haben wir Lust? In Köln ist da ganz wichtig Süffele und Müffele, also Essen und Trinken. Das ist ganz wichtig in Köln. Und wenn man darüber hinweg sieht oder da weitergeht, dann merkt man, dass es im Kölschen ganz viele Begriffe für Lebensmittel gibt, die nur in Köln verständlich sind. Ne? Flönz, Öllisch oder sowas. Sag das mal einem Bremer oder einer Bremerin, die verstehen das nicht. So, und daraus haben wir versucht, da gibt es dann eine Medienstation, wo man so ein Puzzle hat, wo die Leute dann eben puzzeln sollen, welcher Begriff gehört zu welcher Frucht oder zu welchem Gemüse. Und so, das ist eines von vielen Spielen, die man dort spielen kann, die sich dann eben so ein bisschen auch mit der kölschen Sprache auseinandersetzen. Und das gibt es an ganz vielen Stellen eingestreut, dass man das machen kann. Und als ganz zentrales Vermittlungselement wird es im zentralen Treppenhaus, denn dieses Gebäude wird zusammengehalten im Zentrum von einem ganz offenen Treppenhaus. Dort wird es einen großen Medienturm geben, an dem große Bildschirme hängen. Dort versuchen wir dann in Zukunft auch unsere Sammlungen und Objekte, die wir vielleicht nicht zeigen können, Klammer auf, eine halbe Million, Klammer zu, zu zeigen oder auch mal digitale Sonderausstellungen zu machen oder dass die Besucherinnen und Besucher an der Stelle mal etwas eingeben können, Fragen beantworten können und so einfach dieses Museum auch mitgestalten können.
Ich fand aber auch mit einem Rückblick aufs Zeughaus, ich erinnere mich, ist jetzt eine ganz private Geschichte, eine wunderbare Episode mit bei einem Schulausflug, das angeboten wurde, dass man eine Ritterrüstung anziehen kann. Und die Lehrerin hat dafür sich eine Zahl ausgedacht und ich habe leise mitbekommen, welche Zahl es ist. Und dann ist die Reihe umgegangen, hat gesagt, jetzt muss jeder eine Zahl zwischen 1 und 20 sagen. Ich sagte die 12 und das war die richtige. Und so bekam ich diese Ritterrüstung angelegt, wurde auf den Boden gelegt und sollte versuchen aufzustehen, was ich natürlich als, was weiß ich, 7-, 8-Jähriger nicht geschafft habe. Also Interaktion gab es schon durchaus vorher.
Ja, gebe ich dir recht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, weil ich das teilweise auch den Kindern anziehen durfte, als ich als Student hier gearbeitet habe und sie natürlich spaßenshalber auch selber mal aufgehabt habe. Das sind wahnsinnig eindrückliche Dinge. Das wird es in Zukunft auch geben, nicht als fest installierte Station. Mhm. Aber in unserem museumspädagogischen Angebot wollen wir viel mehr auch die Leute Sachen in die Hand nehmen lassen. Also das, was man in einem Museum eigentlich nicht darf. Aber warum nicht, wenn man Dubletten hat, also doppelte Objekte, warum die nicht den Leuten sprichwörtlich, die Leute das nicht begreifen lassen? Und eine Rüstung anzuziehen, ist anscheinend wirklich ein einprägsames Erlebnis. Und das werden wir in Zukunft auch machen, klar. Hm.
Ja, ich habe das, wie gesagt, nie vergessen. Und sind Museen natürlich auch Orte, die nicht nur einfach ein Museum sind, sondern heutzutage eben auch Begegnungsstätten sein können. Inwieweit will sich da das neue, also die neue, der neue Standort des Kölnischen Stadtmuseums präsentieren, als sogenannter dritter Ort vielleicht auch?
Ja, das Thema dritter Ort ist ja in der Museumslandschaft gerade ganz, ganz wichtig. Also unter dem dritten Ort versteht man ja ganz verkürzt einen Ort, an dem man nichts bezahlt, der so ein bisschen so zwischen der Wohnzimmercouch und dem Arbeitsplatz liegt, an dem man, der auch eine Aufenthaltsqualität hat. Das ist für uns auch wichtig. Das wollen wir in Zukunft. Das wollen wir in Zukunft mehr sein. Wir haben zwar ja 750 Quadratmeter, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben in Zukunft nicht mehr eine so große Sonderausstellungsfläche, die sich anbieten würde, auch Sonderausstellungen zu machen und daran anknüpfend Diskussionsforen oder sowas. Aber was wir haben, ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr offenes und sehr, sehr fluides, weil man es schön auch von außen sehen kann, Foyer. Und dort wird es einen sogenannten Open Space geben, in dem wir in Zukunft auch partizipativ mit Leuten arbeiten wollen, wo jeder eingeladen ist, seinen Input zu geben und gemeinsam mit uns Sonderausstellungsthemen bespielen kann. Das wäre der Gedanke. Und dieser Ort soll eigentlich auch zu so einem Ort der Begegnung werden. Also wenn wir uns dort einem Thema widmen wie dem Thema Wohnen, was uns, glaube ich, in dieser Stadt wahnsinnig umhält, wenn man früher mehr, aber wenn man sich früher oder ich mich auf den Spielplätzen aufgehalten habe mit meinen Kindern, du hast an allen Ecken und Enden nur das Thema Wohnen gehabt und alles ist zu teuer. Also es ist ein Thema, was jeden hier betrifft. Wie geht das in Zukunft eigentlich weiter? Wenn wir uns diesen Themen in diesem Open Space widmen und gucken, also wir als Museum können immer den Blick zurückwerfen, aber wir wissen nicht, was in dieser Stadt, nicht zu 100%, was in dieser Stadt passiert oder was es für gute Ideen zum zukünftigen Wohnen gibt. Wir wissen aber, wie früher gewohnt worden ist und ob es früher auch schon diese Probleme gegeben hat. Also diese Referenz können wir geben. Und daran anknüpfend wollen wir natürlich auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wollen wir die Möglichkeit geben, dass man miteinander diskutiert, dass man vielleicht auch gemeinsam Lösungen ausficht, fechtet. Und ja, an der Stelle darf und muss auch mal miteinander in den Disput gegangen werden und vielleicht auch moderiert miteinander gestritten werden. Und dieser Ort, den kann ich mir vorstellen, dass der das Stadtmuseum in Zukunft, dass diesen Ort das Stadtmuseum in Zukunft besetzen könnte. Den gibt es natürlich an anderen Stellen auch. Man denkt an das Domforum beispielsweise. Aber warum auch nicht mit einer historischen Perspektive, die wir geben können, bei uns im Stadtmuseum?
Ja. Was bisher ja auch viel zu kurz war, vielleicht wissen es nicht alle, der Standort des neuen Stadtmuseums liegt halt auch ideal. Es ist genau an den Menschenströmen, die zwischen Breite Straße, Schildergasse, Hohe Straße, Dom, Neumarkt, Heumarkt unterwegs sind.
Ja, wir liegen gerade so total mittendrin und man merkt das auch, wenn man sich mal in der Ausstellung an das ins Foyer stellt, wie viele Menschen an diesem Haus vorbeigehen, was hier für Besucherströme sind und diesen Leuten die Möglichkeit oder diese Leute in dieses Haus sprichwörtlich so eine Sogwirkung zu erstellen, das wäre für uns wahnsinnig wichtig. Und dann muss man natürlich auch mal diesen Standort sehen mit den Nachbarn, die wir haben. Also das Museum für angewandte Kunst ist direkt in der Nähe. Columba, ein wunderbares Museum. Aber auch Kulturstandorte wie die Oper. Auch die ist in direkter Nähe. Das 4711-Haus, die Glockengasse. Also hier sind wir eigentlich
Bester
in
Gesellschaft.
bester Gesellschaft.
Lieber Stefan, ich fand, das war jetzt schon mal ein toller Einblick, wie die neue Dauerausstellung oder auch generell euer Haus aussehen wird bei der Wiedereröffnung am 23. März 2024. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, aber, und das habe ich mir fürs Ende auch aufbewahrt, ich möchte auch generell deinem ganzen Haus danken, weil ihr habt mir damals, als ich noch ein ganz kleiner Podcaster war, mir mal über Instagram geschrieben, lasst mal treffen. Da wart ihr auch, glaube ich, gerade erst ins Haus Sauer reingekommen. Und ihr habt mir auch hinter den Kulissen sehr viele Türen geöffnet in die Kölner Geschichtsszene. Dafür wollte ich nochmal an alle gerichtet Danke sagen.
Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns ja. Wir sind alle interessierte Hörer deines Podcasts. Das macht uns immer sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf jeden und jede, die ab dem 23. März hier ins Museum kommen und das neue Kölner Stadtmuseum besuchen. Und ja, die Zeiten des ruhigen Hauses sind hoffentlich vorbei. Denn das ist auch etwas, was einem als Museumsmensch immer sehr, sehr, ja, was einem auch wehtut, wenn du durch ein Haus gehst, was eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht ist und hier ist nichts los. Keine Kinder, die Ritterrüstungen anhaben, keine Kinder, die sich die Heinzelmännchengeschichte nachspielen. Also auch für mich aus meiner Perspektive, ich sehne dem oder auch das ganze Team sehnt diesen Moment, wo hier wieder Leben ist oder wo das Leben wieder im Museum ist, dem sehnen wir auch entgegen.
Ja, und ich sehne mich dem auch entgegen, weil, wie gesagt, mein Podcast ist auch 2020 gestartet. Wir wissen, was das für ein Jahr war. Und seitdem hat es kein offenes Stadtmuseum gegeben. Deshalb freue ich mich auf all die neuen Möglichkeiten, die es dann vielleicht geben wird, als wenn es auch ein dritter Ort sein sollte.
Und dann stoßen wir drauf an.
Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Vielen Dank dir für deine Zeit.
Sehr gerne.